Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner, eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Gespielt-Folge vom Podcast Lieblingsgegner. Ich sitze gegenüber vom Simon.
Und ich, wie immer, gegenüber von der Simone. Hallo.
Hallo.
Ja, wieder eine neue Woche, wieder ein paar neue ungewöhnliche Spiele, von denen ihr vermutlich nicht viel gehört haben werdet.
Aber nicht nur.
Nicht nur. Natürlich gibt es auch Titel, die wir kurz abreißen oder anreißen wollen.
Ja, abreißen.
Abreißen wollen, die wir gespielt haben, die vielleicht auch nicht so gut angekommen sind. Ihr werdet hier unsere ehrliche Meinung hören. Aber wir beginnen mit einem Spiel, wo ich ehrlicherweise sagen muss, selten ging die Meinung zu einem Spiel so stark auseinander zu der Meinung, wie es mir eigentlich hätte gefallen sollen, rein von den Regeln her.
What?
Ja, denn Inkwell lässt mich immer noch so ein bisschen ratlos zurück. Worum geht es in Inkwell? Inkwell ist ein Spiel von Jasper Beatrix und Louis Gray zusammen mit Joy Palocconi und ist bei DVC Games erschienen. DVC Games ist ja einer meiner Verlage, wo ich immer ein Auge drauf habe, wo ich sage, die bringen immer wieder ganz tolle kreative Ideen raus. Und Inkwell ist ihr neuestes Werk, ist jetzt erst gerade ausgeliefert worden und ist ein Spiel für 1 bis 5 Personen mit 30 bis 40 Minuten Spieldauer angegeben und ab 10 Jahren.
Ja, und wir sind, glaube ich, in so einem Kloster oder sowas oder irgendwo im Mittelalter und wir kolorieren,
ja, eine Abtei, ne?
Wir kolorieren Buchseiten und das machen wir, indem wir aus der Mitte, da sind so, ist so eine Playmat mit verschiedenen Farbtöpfen, indem wir da quasi die farbige Tinte rausnehmen und uns auf unserer Seite verteilen. Da haben wir lauter Felder abgebildet und wenn wir Bereiche füllen, kriegen wir Punkte dafür. Es gibt noch die Möglichkeit, Bonuspunkte zu sammeln für bestimmte Farben, wenn man das aktiviert hat. Und es gibt auch goldene Würfel, die man als Joker einsetzen kann. Und ja, so versuchen wir eben, unsere Seiten zu füllen. Wichtig ist, wir können nur alle Würfel nehmen. Das heißt, wenn unsere Seite schon voll ist, wenn wir keine roten Cubes mehr platzieren können, dann können wir keine Würfelgruppe nehmen, wo rote Cubes dabei sind. Das geht da nicht. Es gibt auch, Felder, da darf man sich Karten mit dazu nehmen, Techniken, die man einsetzen kann. Da hat man aber auch pro Seite nur 2 freie Plätze. Wenn die gefüllt sind, kann ich kein Feld mehr abräumen, wo Karten liegen. Und wenn von einer Feldart, sag ich mal, alle Cubes genommen wurden, dann wird aufgefüllt. Und zwar kommt dann auf jedes Feld, wo noch Cubes sind, ein extra Cube. Und die komplett leer sind, werden wie am Anfang bestimmt aufgefüllt. Und dann haben wir noch so einen kleinen Abt, der dann weiterrückt, der quasi bestimmt, ab wann wir zur nächsten Seite übergehen können. Wir können aber auch selber in unserem Zug, statt uns neue Tinte zu nehmen, entscheiden, dass wir die Seite abschließen und sie werten. Dann kriegen wir die Punkte dafür und kriegen eine neue Seite. Und das Ganze geht über 3 Seiten quasi.
Genau, also das Interessante ist, dass diese Fähigkeiten, die wir uns ja auch über diese Karten dann erobern können, beziehungsweise einfach einsammeln, dass die auch dauerhaft sind. Das heißt, sie sind nicht nur für die aktuelle Seite, sondern sie sind teilweise auch dauerhaft im Spiel, teilweise sind es auch starke Einmaleffekte. Die sind auch durchaus unterschiedlich stark, ne? Also bei dem einen zum Beispiel, wenn wir eine Seite vervollständigen, können wir 2 leere Plätze einfach so behandeln, als wären sie voll, oder wenn ich einen goldenen Cube nehme, dann darf ich mir noch einen blauen dazu nehmen, oder immer wenn ich blau nehme, dann nehme ich mir noch aus dem Beutel einen blauen dazu. Das ist durchaus ganz interessant. Aber ehrlicherweise klingt das ja auch nicht so aufregend.
Ja, es klingt nicht so aufregend. Es gibt noch die Möglichkeit, mit Spielerfähigkeiten zu spielen.
Ja.
Da hat jeder eine besondere Fähigkeit für die Wertung. Ja, aber sonst, als ich das gelesen hatte oder als wir das gelernt haben, dachte ich auch, also
das war's jetzt?
Klingt jetzt irgendwie ein bisschen mau.
Ja,
und auch beim ersten Spielen dachte ich,
Wir dachten so, ja, okay, das ist jetzt das neue DVC-Game. Ja, also das, also der Verlag, der so tolle Sachen wie Corvids, wie Signal oder auch wie Pacts im letzten Jahr gemacht hat, Scream Park, die haben so viele tolle Sachen gemacht, die so super kreativ sind und das fühlte sich so ultra unkreativ an irgendwie. Also das hat so ein bisschen was von Azul natürlich mit diesem Auswahlmechanismus, dass wir verschiedene Scheibchen haben, wo wir was runternehmen. Der Auswahlmechanismus ist aber auch nicht so mega spannend, weil Azul hat man ja wenigstens irgendwie noch das die Aufgabe zu gucken, welche Steine kann ich dem Gegenüber jetzt vielleicht wegnehmen, beziehungsweise welche kommen dann in die Mitte, wann nehme ich aus der Mitte. Also Azul hat definitiv größere Entscheidungen bei der Auswahl zu treffen. Hier ist es einfach nur, ich leere ein Feld und puzzle das irgendwie bei mir ein.
Aber das ist halt eben auch, das macht es natürlich jetzt leichter und simpler, einfach das runterzuspielen. Weil bei Azul muss man sich ja manchmal schon so ein bisschen den Kopf zerbrechen. Das muss man hier auf keinen Fall.
Es ist ein totales cozy Erlebnis und ich kann das auch gar nicht groß mechanisch beschreiben, warum ich es dann doch so häufig auf den Tisch bringe und sage, komm, dann jetzt nochmal eine Runde Inquil.
Vielleicht ist das ein Guilty Pleasure.
Nee, ich glaube nicht, dass es ein Guilty Pleasure ist, weil es ist, generell kommt es auch nicht schlecht an. Es ist eher ein seichtes Feierabendspiel. Ich nehme mir was und puzzle das ein. Optisch finde ich das auch herausragend wieder, ne? Also die Cubes, auch schön, dass sie übrigens farbblindengerecht oder farbfehlsichtgerecht designt wurden, dass man da auch Kreise oder X'e drauf hat, damit man die unterscheiden kann, auch wenn einem das sonst schwerfällt. Die gesamte Spielmatte sieht total toll aus. Unsere Bilder, die wir ja auch da puzzeln, sind auch, das ist so eine ganz tolle Optik. Und ich mag an diesem Spiel, glaube ich, am meisten den Mechanismus des Rennens, ja, weil die Person, die zuerst zumacht, löst quasi bei dem anderen so einen Druck aus, ja. Also wenn ich sage, ich vollende jetzt mein drittes Bild, obwohl es vielleicht noch gar nicht fertig ist, weil wir dürfen einfach scoren, wann wir wollen, dann kriege ich jede Runde passiv 3 Punkte, während die andere Person so lange weiterspielt, bis der Abt eben das Ende erreicht hat. Ich setze aber auch jede Runde den Abt nach 1 nach vorne, ne?
Ja, genau.
Und das ist ein Mechanismus, der das gesamte Spiel auf den Kopf stellt, den man in der ersten Partie auch noch gar nicht so richtig begreift. Ich vergleiche das so ein bisschen wie auch bei Blumenstraße, bei dem Eurogame. Das ist ja auch so, dass viele gesagt haben, hör, ist ja viel zu leicht, wir kriegen irgendwie alles hin. Und man dann vielleicht aber genau nicht richtig gespielt hat, das Spiel, sondern man da ja eher gucken sollte, den Druck beim anderen aufzubauen und möglichst viel in kurzer Zeit zu schaffen. Und hier ist es auch so, die Abwägung, mache ich jetzt mein Bild wirklich nochmal einen Zug weiter fertig oder gebe ich es jetzt schon ab, um den anderen nochmal Druck zu machen, der ist enorm entscheidend bei diesem Spiel. Und das hat tatsächlich mir auch beim letzten Mal zum Beispiel auch wieder den Sieg gebracht. Und ich habe das Gefühl, je häufiger wir das spielen, desto mehr durchschauen wir diesen Mechanismus, der eigentlich auch super simpel ist, der aber trotzdem sich erst nach ein paar Partien dann entfaltet, so richtig.
Ja, wobei ich schon glaube, du machst das häufiger. Also du beendest das Spiel einfach mittendrin quasi so gefühlt.
Deshalb habe ich auch häufiger gewonnen als du.
Das stimmt.
Ja, aber das ist ein ganz entscheidender Mechanismus. Und es ist natürlich bei so einem gemütlichen Spiel, wo man einfach sich ein paar Sachen nimmt und man da überhaupt gar nichts groß tracken muss an Kosten und Sonstiges, ist das ganz cool. Es geht natürlich auch darum, irgendwie eine gute Engine aufzubauen mit diesen Technikkarten. Aber im Endeffekt denke ich mir trotzdem jetzt so, mir sollte das Spiel jetzt nicht so gut gefallen, dass ich jetzt denken würde, ach, jetzt können wir es eigentlich nochmal spielen. Aber es tut es. Ich kann es nichts ändern. Das ist objektiv. Müsste ich das Spiel bei einer 6 von 10 einordnen? Vielleicht? Weiß ich nicht. So, es dürfte eigentlich nicht super spannend sein, aber subjektiv sehe ich es halt tatsächlich 1 bis 1,5 Notenpunkte besser. Und ich kann es nicht richtig erklären. Das ist einfach dieses Spielgefühl, was mir dann doch ganz gut gefällt. Ich würde trotzdem sagen, es ist eins der schlechteren Titel von DVC Games ist und das ist wirklich jetzt Kritik auf ganz hohem Niveau, weil die anderen Titel einfach in einem Bereich von 8 bis 10 von 10 sind für mich. Ich finde es trotzdem auch das uninnovativste von denen.
Ja, ja.
Aber ich bereue überhaupt nicht, es gekauft zu haben. Es wird auch im Regal bleiben.
Also ich würde auch sagen, es ist ein nettes Spiel. Es ist jetzt nicht crazy, aber es ist halt schnell da durchgespielt quasi.
Ja, und es gibt einen Moment, wo man sich denkt, oh, jetzt spiel's irgendwie. Das finde ich ganz cool. Von daher, ja, also müsst ihr wissen.
Wow, das ist eine,
wie
ist
immer,
eine gute,
eigentlich wie immer,
gute Antwort. Müsst ihr wissen.
Müsst ihr wissen.
Es kommt drauf an.
Beim nächsten Spiel müsst ihr es natürlich auch wissen, denn das nächste Spiel entpuppte sich als einen absoluten Brainburner, würde ich sagen. Denn Café ist ein Spiel, was schon 2020 herausgekommen ist, von Costa und Rola designt und ist bei Pythagoras Games erschienen. Also ein Verlag, der aus Portugal kommt. Ist ein Spiel für 1 bis 4 Personen mit 20 bis 45 Minuten Spielzeit angegeben im Kennerspielbereich und ab 8 Jahren, Simone.
Ja, und es geht um Kaffee. Und da sind wir ja dabei, würde ich mal sagen.
Ja, Kaffee ist was Feines.
Kaffee ist was Feines.
Guter Kaffee.
Kaffee.
Fairtrade, Bio und möglichst irgendwie noch
frisch gemahlen.
Frisch gemahlen und auch Kooperativen gefördert. Ne? Also unser Kaffee kommt ja aktuell auch. Ja, egal.
Ja, ich wollte gerade sagen, ihr wisst ja, wir sind so ein bisschen die Ökos.
Ja, so können wir es sagen. Aber ohne Spaß, der Kaffee schmeckt so genial.
Ja,
wirklich.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Und,
fördert soziale Projekte.
Ich wollte
gerade
sagen,
willst du denn besser machen, ja?
Ist ja wie bei Schokolade und Kaffee, ist ja immer so, muss man ein bisschen aufpassen, wo man die Sachen herbekommt, damit die Leute nicht komplett drunter leiden.
Ja.
Aber das ist ein anderes Thema. Genau.
Darum geht es nämlich bei dem Spiel Kaffee
darum
gar nicht.
Darum geht es bei dem Spiel nicht. Ja, wie beschreibt man das denn?
Es ist ein abstraktes Puzzle-Aktionsspiel.
Ist das nicht so ein bisschen vom Puzzeln her wie bei, wie hieß das denn?
Smartphone
wie bei Obstgarten?
Inc. Nee, wie bei, ja, und auch wie,
und
bei,
wie bei Smartphone,
Smartphone
Inc. Wir haben so, wir haben rechteckige Karten, die sind in 6 Felder unterteilt. Und wir fangen mit einer Karte an, daraus sind die verschiedenen Aktionsmöglichkeiten abgebildet und wenn wir dran sind, dann müssen wir immer eine neue Karte einpuzzeln und wir müssen die so hinlegen, dass 2, 3 oder 4 bereits ausliegende Felder abgedeckt werden. Wir legen die also immer so übereinander hin, decken dadurch eben Aktionsmöglichkeiten ab, erschaffen dadurch aber auch neue. Und wichtig ist in diesem Spiel, dass wir versuchen, möglichst die gleichen Aktionsfelder nebeneinander zu platzieren, denn dann dürfen wir die gleichzeitig mit einem Aktionspunkt aktivieren. Wir müssen aber auch gucken, dass wir zum Beispiel uns mehr Aktionspunkte besorgen, indem wir uns Kaffeetassen platzieren. Die kosten uns aber Kaffeebohnen quasi. Oder dass wir uns noch Cafés platzieren, in denen wir unseren Kaffee natürlich für Punkte ausliefern können. Und nachdem wir eine Karte eingepuzzelt haben, dürfen wir unsere Aktionspunkte einsetzen. Wir können zum einen bei den abgebildeten Kaffeebohnen eben diese aussehen, ernten. Dann gibt es Felder, auf denen wir die trocknen. Nach Farben getrennt. Das heißt, wenn ich ein Trocknungsfeld aktiviere, kann ich zum Beispiel alle roten Bohnen da drauf ziehen.
Weil es gibt ja viele verschiedene Kaffeearten. Das
genau,
ist klar.
Genau. Wenn ich 2 von diesen Trocknungsfeldern direkt aneinander angrenzend habe, dann kann ich die, wie gesagt, mit einem einzigen Aktionspunkt aktivieren und kann dann auf das eine Feld zum Beispiel alle roten und auf das andere Feld alle gelben Bohnen ziehen. Dann habe ich noch die
die Mühle.
Die ich glaube, das ist die Röstung.
Ja.
Oder? Die aktiviere ich genauso und kann dann da eben alle bereits getrockneten roten Bohnen draufziehen. Und wenn ich dann schlussendlich das Kaffeefeld aktiviere, beziehungsweise das Ausliefern, dann kann ich dorthin von allen Röstungsfeldern die benötigten Bohnen oder den benötigten Kaffee draufziehen und der überschüssige Kaffee, der kommt in mein Lager. Den kann ich eben ausgeben, um mir Karten mit Aktionspunkten zu kaufen oder eben am Spielende nochmal Punkte sammeln. Aber den kann ich quasi nicht mehr in die Cafés ausliefern. Und dieses Spiel ist super, super knifflig.
Ja.
Denn ich muss immer gucken, welche Felder gebe ich jetzt quasi auf.
Das Überdecken ist total gemein,
genau,
weil du willst sie ja
überdecke.
Nicht überdecken.
Ich will ja eigentlich nichts überdecken. Nee. Ich will das irgendwie anders hinpuzzeln.
Muss
und gleichzeitig
es
ist es wirklich essentiell, dass man es hinkriegt, irgendwie diese Aktionsfelder nebeneinander zu bekommen. Weil du dir damit so viele Aktionen sparst, wenn du mehrere Sachen auf einmal machen kannst.
Ja, aber du kannst theoretisch
Punkt.
Ja auch statt zwei Aktionen nutzen, man kann es auch sechs Aktionen machen, wenn du genug Kaffeetassen hast.
Ja, genau. Du musst halt da irgendwie den Ausgleich finden. Du musst auch Glück haben, dass du eben die richtigen Karten bekommst. Und es ist super, super, super knifflig.
Ich finde gerade am einfachsten ist es ja eigentlich, die Felder aneinander zu legen, sodass man eben beim Aussehen oder beim Ernten quasi alle auf einmal benutzt oder viele auf einmal, das geht. Aber irgendwie jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele, fällt mir es unfassbar schwer, das richtig gut zu spielen. Und ich habe immer noch lange nicht den Dreh raus. Also wir spielen es hier irgendwie gefühlt jetzt auch wirklich jede Woche und ich werde nicht schlauer, richtig.
Nee, aber es macht trotzdem Spaß,
ja.
Weil es ist ein recht kurzes Spiel und es ist dabei aber doch recht anspruchsvoll. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich sehe gerade bei BGG, bei den Bildern, dass da einfach jemand falsch gespielt hat.
Ja, Mensch, was soll das denn?
Der hat nur ein Exposed. Einziges Feld abgedeckt.
Ja, das geht ja gar nicht.
Ja, das wäre ja easy, wenn man das so spielen könnte.
Ja, ich sehe es. Ja, das ist natürlich, das geht ja gar nicht.
Das ist ja totaler Quatsch.
Nein, das geht nicht.
Das geht nicht. Voll daneben.
No hate.
Nee, also es ist wirklich knifflig. Und da viele Punkte zu machen, aber es macht Spaß. Es ist so simpel, von den Regeln her auch, dass du das wirklich schnell gelernt hast und schnell erklärt hast, glaube ich.
Ja.
Und wir müssen jetzt noch die Erweiterung ausprobieren, beziehungsweise die Variante, die ist da mit drin in der Box. Irgendwie die Espresso-Variante und da ist auch wirklich Espresso mit X geschrieben.
Mhm.
Deswegen nicht wundern. Sind wir mal gespannt.
Also ich muss auch sagen, ich finde, das ist so ein typisches Spiel. Du hast nicht so viel Platz, möchtest aber im Urlaub jetzt auch was spielen, was auch dein Hirn anstrengt. Jetzt nicht irgendwie nur kleine Karten, nur kleinen Kartenspiel ist jetzt auch wieder falsch. Bei den Kartenspielen, die wir spielen, würde ich sagen, kann das mit der Komplexität durchaus auch mal mithalten. Aber du möchtest keine große Schachtel mitnehmen und trotzdem so ein, jetzt nicht Eurogame-artiges Ding sagen, aber es ist ja schon hochstrategisch und du musst überlegen, worauf spielst du, wo legst du es hin. Und ich finde, das ist für die Packungsgröße, für die Spieldauer, ist das wirklich richtig gut. Weil wir spielen das in einer Viertelstunde locker runter, wenn nicht sogar noch drunter. Wir treffen wichtige Entscheidungen von Anfang an. Der erste Zug ist wichtig, der letzte Zug ist wichtig. Und wir gehen aus dem Spiel raus und denken, Mist, jetzt will ich es eigentlich direkt nochmal spielen, weil ich irgendwie es immer noch nicht richtig raus habe. Ohne, dass es aber zu frustrierend ist. Weil wenn uns das beiden so geht und nicht eine Person sagt, ich habe das Spiel schon geknackt, dann hat man ja immer noch die Motivation, weiterzumachen. Und das ist ja auch etwas, was bei so strategischen Spielen ja durchaus auch mal schwierig werden kann, wenn man so viel gespielt hat, dass man so denkt, ich spiele jetzt immer gleich. Das funktioniert hier aber nicht. Ne? Man muss irgendwie auch wieder reagieren und solange man dieses Spiel nicht geknackt hat, verliert es ja auch ehrlicherweise den Reiz noch nicht so richtig. Ein Spiel von 2020, Café, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich finde es richtig gut und bin gespannt. Also höre ich mittlerweile nichts mehr von. Und das ist ein Spiel, was ich auch, glaube ich, seit Anfang unseres Hobbys von 2020 auf unserer Liste habe, von Spielen, die ich mal ausprobieren wollte, einfach wegen des Kaffeethemas. Also wagt euch da ruhig mal ran, wenn ihr Kaffee mögt. Ich finde auch die grafische Umsetzung tatsächlich sehr gelungen, weil sie sehr gestreamlined ist. Also auch dort die Ikonografie ist hervorragend.
Ja.
Man erkennt auf den Karten sofort, was abgeht. Und es ist wirklich ein gutes, kniffliges, kleines Spiel.
Ja, wollte ich auch noch sagen. Also ich finde die Optik auch cool. Ich finde, das passt.
Ja.
Also es ist sehr, sehr stimmig. Finde ich auch ein tolles Spiel.
Dann machen wir mal mit einem Spiel weiter, was jetzt nicht so toll ist, zumindest meiner Meinung nach. Und jetzt werden wir vielleicht hier auch einige von unseren ZuhörerInnen verlieren, denn das Spiel hat aktuell, steht es bei BoardGameGeek, bei einer 8,0 und es geht um Flamecraft Duels. Flamecraft Duels ist ein Spiel von Manny Vega und wurde herausgegeben von Crowded Games. Und das ist ein Duellspiel für locker, beziehungsweise logischerweise 1 bis 2 Personen. Warum auch immer, ne? Solo-Modus gibt's auch, habe ich aber nicht gespielt. 30 bis 45 Minuten Spieldauer ist angegeben und ab 10 Jahren, wobei ich sagen würde, die Komplexität ist eher etwas geringer. Also ich hätte auch hier gesagt, ich habe es auch auf der Arbeit ausprobiert, das kann man auch mit 8-Jährigen locker spielen. Im Familienbereich angesiedelt, würde ich sagen. Ja, worum geht es? Wir haben ja mit Flamecraft ein ultra niedliches, süßes Spiel, wo es irgendwie Drachen gibt, die ja Essen zubereiten. Und bei Flamecraft Duels würde ich sagen, könnte man es am ehesten noch mit der Haptik und der Optik so ein bisschen noch mit Splendor vergleichen, mit Splendor Duel, weil man hat auch so schöne, wertige Acrylplättchen. Bei Splendor haben wir ja diese Mini-Poker-Chips quasi, aber es hat eine richtig tolle Haptik. Und ja, das Spiel beginnt quasi, indem wir zwei von den Auftragskarten auf unserer Hand haben. Die versuchen wir im Laufe des Spiels zu erfüllen und wollen bestimmte Drachen nebeneinander auf dem Board platziert haben. Zum Beispiel zwei blaue und ein grüner in einer Reihe, und dann hätte man den Auftrag erfüllt, würde den vor sich auslegen und würde einen neuen Auftrag nachziehen.
Genau.
Und was wir tun, ist einfach in unserem Zug einen Drachen zu ziehen aus dem Beutel, ihn zu platzieren auf dem Board. Dadurch oder dabei dürfen wir auch tatsächlich in die Höhe bauen bis maximal 3 und aktivieren dann die Fähigkeit des Drachen. Das kann zum Beispiel so etwas sein wie mache noch einen Zug oder verschiebe 2 angrenzende Drachen oder kopiere die Fähigkeit von wem anders. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und dabei versuchen wir dann, das eben so zu platzieren und auch so mit den Fähigkeiten der Drachen umzugehen, dass wir eben vielleicht sogar 2 unserer Auftragskarten erfüllt bekommen.
Ja, und ich muss sagen, ich finde, dieses Spiel sieht so unfassbar niedlich aus. Mhm. Ich finde diese Karten, das Kartendesign ist so süß. Und ich muss sagen, bei Flamecraft, das hätte ich auch echt gerne mal ausprobiert, einfach nur, weil es so süß aussieht.
Ja, wird sich bestimmt irgendwann die Gelegenheit mal ergeben.
Ja, aber ich würde sagen, dass die Süßheit der Handkarten ist schon wirklich die größte Stärke dieses Spiels, um es mal so auszudrücken. Denn es hat uns auch mal wieder nicht so ganz vom Hocker gehauen.
Also mich überhaupt gar nicht, dich ja sogar noch ein bisschen mehr als mich.
Ja, weil ich dann, also ich möchte es so gerne mögen.
Mhm.
Ich will es so gerne mögen, weil es so süß aussieht. Also ich fand diese Karten total cool. Es hat bei mir ja auch ganz gut funktioniert, dass ich diese Kombination ganz gut hinbekommen habe. Aber es ist halt wirklich sehr simpel.
Es ist mir zu simpel. Ich habe es ja auf der Arbeit dann nochmal ein paar Mal gespielt. Gerade auch mit dem Klienten, mit dem ich Splendor Duel spiele.
Mhm.
Weil ich glaube, dass das in eine ähnliche Komplexitätskerbe reinsteckt. Dem hat es tatsächlich auch ganz gut gefallen. Er hat aber auch tatsächlich nicht nochmal nachgefragt, ob ich es nochmal mitgebracht habe. Das ist jetzt, ja, bei Splendor Duel, da kriegt er nicht genug von, wenn wir das dann zum Abschluss spielen. Ja, ich muss sagen, der größte Kritikpunkt für mich ist tatsächlich die taktische Tiefe. Die sehe ich in diesem Spiel kaum. Wir haben 2 Handkarten auf unserer Hand und diese 2 Handkarten sind im Endeffekt alles, was ich erreichen möchte. Das heißt, im Optimalfall versuche ich, beide Karten zu erfüllen. Das
ja,
ist selten möglich.
Oder zumindest jeden Zug mindestens eine zu erfüllen.
Das funktioniert tatsächlich sehr gut.
Ich wollte gerade sagen, und das kriegt man auch meistens hin. Es ist eher ungewöhnlich, dass man nichts hinbekommt, finde ich.
Ja, und das entscheidet sich dann aber dann doch, dass man auch dann häufiger vielleicht 2 Karten auf einmal hinbekommt. Aber da ist das Glückselement eben auch total auf unserer Seite. Ne? Also teilweise ziehe ich Karten, die kann ich im selben Zug tatsächlich, könnte ich die sofort hinlegen und erfüllen, darf ich aber nicht. Aber es gibt auch Karten, da weiß ich, okay, da sind jetzt 2 blaue drauf. Es liegt hier noch überhaupt gar kein Blau auf dem gesamten Spielplan. Je nachdem, wann die rausgezogen werden, ist das erst fürs Late Game was. Dann kann ich die sowieso nicht erfüllen. Ja, dann kann ich die auch wieder austauschen und so. Aber im Endeffekt ist es nachher mir zu wenig. Diese 2 Karten sind mir zu wenig in der Hand, um eine gute Strategie aufzubauen. Hätte ich jetzt 4 oder 5 vielleicht in der Hand, würde ich jetzt sagen, okay, das kann vielleicht manche überfordern. Ich hätte es jetzt in diesem Spiel tatsächlich gebraucht. Ich finde, das ist super simpel. Teilweise ist es auch sowas von klar, was ich spielen muss. Da brauche ich überhaupt gar nicht lange überlegen. Wenn ich sehe, ich kann mit dem Zug jetzt irgendwie die Karte erfüllen, dann mache ich das einfach. Aber es fühlt sich überhaupt nicht befriedigend an für mich, sondern es fühlt sich eher nach gespielt werden irgendwie so ein bisschen an.
Ja. Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Hast du es denn dann auch mal auf der Arbeit mit diesen anderen Karten noch probiert, mit diesen besonderen Drachen?
Ja, genau. Es gibt noch so ein bisschen asymmetrische Fähigkeiten, die ausgelöst werden können. Die fand ich tatsächlich interessanter, aber es war auch nicht super spannend, ehrlicherweise. Also
okay. Es
hat das Spiel für mich jetzt nicht auf eine andere Ebene gehoben. Es sieht niedlich aus, ja, aber hier würde ich sagen, wenn dieses Thema und diese Optik nicht wäre, dann hätte das vermutlich kaum jemand interessiert und dann wäre es auch nicht bei 8,0 bei BoardGameGeek. Das ist jetzt meine These, die ich hier auch vertrete. Und wenn ihr sagt, okay, da muss ich aber einhaken, ich finde das Spiel ja total gut und ihr liegt völlig falsch mit der Taktik und so, dann schreibt uns gerne per Mail oder Instagram, findet ihr in den Shownotes, weil es würde mich tatsächlich interessieren, was die Leute an diesem Spiel so reizt.
Mich würde jetzt ja auch interessieren, wie das jetzt im Vergleich zu dem anderen Flamecraft ist. Ist es wirklich das als Duellvariante?
Nein,
oder
ist
es einfach nur, ich sag
sein.
Mal, selbes Thema
ja.
mit den süßen Drachen, die da helfen?
Ja, ja.
Also hat es wahrscheinlich, also bis auf die Thematik nicht viel miteinander
ja,
zu tun.
Ja, und die Optik der Drachen und so
ja,
natürlich.
Genau.
Aber ja, ich finde, wie gesagt, also ich sehe hier auch keinen Vorteil, also für die Leute, die Flamecraft Duels spielen können, die können auch Splendor Duel spielen. Das ist definitiv das strategischere und wichtigere Entscheidungsspiel. Und wer aber irgendwie mehr möchte, der spielt andere Spiele.
Mhm.
So, und ja, jetzt gerade in der Folge, wo wir auch über Ingwer gesprochen haben, vielleicht auch ein bisschen unfair, aber hier passiert bei mir auch nichts beim Spielen. Also hier denke ich auch nicht, boah, das muss ich aber jetzt unbedingt nochmal auf den Tisch bringen. Und das wird auch nach ein paar Partien nicht ausgelöst bei mir.
Ja, okay.
Von daher, ja, ist tatsächlich Flamecraft Duels bei uns eher durchgefallen. Ja, kommen wir zu einer kleinen Erweiterung. Da wollen wir einmal kurz drüber sprechen. Und zwar über die Seti-Erweiterung. Seti ist ja ein, ja, wunderbares Eurogame, was tatsächlich vor ja, 2 Jahren schon fast rausgekommen ist zum Messe, also vor 1,5 Jahren ungefähr. Ist ein Spiel von Tomasz Holek und bei Czech Games Editions bzw. Heidelberg auf Deutsch erschienen. Ja, und in der Erweiterung kommen jetzt tatsächlich asymmetrische Fraktionen rein, beziehungsweise Firmen, ähnlich wie wir es auch von Terraforming Mars kennen. Es gibt auch hier Schnellstartkarten, auch das kennen wir von dem Präludium aus Terraforming Mars. Und es gibt natürlich auch 3 neue Alien-Spezies, das ist ja klar. Und es gibt auch 42 neue Karten für den Stapel. Ja. Und ja, wir haben es jetzt ein paar Mal gespielt mit der Erweiterung und sind tatsächlich zu diversen Fazits gekommen, würde ich sagen.
Ja, ich würde mal sagen, das erste Fazit zu den Alien-Spezies ist, ja.
Super cool.
Würde ich sagen.
Finde die super, ja.
Ja, ich finde, die sind halt more of the same. Also die sind ja alle, es ist immer ganz nett, so eine Alien-Spezies drin zu haben. Die machen alle unterschiedliche Sachen. Da kannst du nicht viel mit falsch machen.
Ja, ich finde vor allen Dingen cool, dass wir jetzt ja eine größere Anzahl an Alien-Spezies haben. Das heißt, die Möglichkeit an Kombinationen untereinander, die wir im Spiel haben können, wird ja dadurch exorbitant gesteigert. Ne? Also ich finde, die sind auch alle sehr gut designt. Die sind auch alle sehr anders als die anderen. Ich fand die sehr interessant. Und wir hatten jetzt ja eine auch schon 2 Mal. Und ich muss sagen, dass mir die auch beim 2. Mal immer noch sehr gut gefallen hat, tatsächlich. Die 42 Karten, da können wir ja direkt mal dran anschließen, die sind ja ebenfalls more of the same. Und die haben sich auch hervorragend ins Spiel integriert.
Ich habe gar nicht bemerkt, welche neu waren.
Richtig, und das ist ja schön, weil wir einfach mehr Abwechslung hatten. Wir haben das Spiel ja jetzt weit über 10 Mal gespielt. Und da macht es natürlich schon Sinn, dass man eben more of the same bekommt. Und von daher auch die Karten haben sich sehr gut in das Spiel integriert. Es gab ein paar Karten mit diesen neuen Signal-Tokens, die eben nochmal die Scan-Funktion nochmal boosten können, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Das fand ich auch sehr clever. Also von daher auch die Karten haben mir sehr gut gefallen tatsächlich.
Ja, und was uns jetzt natürlich ja vielleicht nicht so gut gefallen hat, waren tatsächlich diese Organisationen und die Schnellstart-Variante.
Ja, könnte man genau sagen, weil ich finde erstmal Schnellstart-Variante suggeriert für mich so ein bisschen mit, wir spielen nachher auch irgendwie kürzer, beziehungsweise wir kürzen so das Early Game ab, so wie wir es auch aus Terraforming Mars kennen. Hat's aber nicht. Also für mich.
Bei uns zumindest nicht.
Bei uns hat es tatsächlich fast teilweise schon länger gedauert als eine normale Runde. Wir spielen hier eine Runde dann weniger, aber man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das nicht so richtig, skaliert. Ich fand die Karten per se nicht schlecht. Aber man hatte dadurch schon den Eindruck, man hat jetzt irgendwie etwas, womit man startet, was jetzt aber noch gar nicht so den Impact im Spiel hatte. Also wenn man dann irgendwo eine Sonde draufgestellt hatte, dann war das natürlich spielmechanisch wichtig. Man hatte aber dann auch gar keinen Bonus zum Beispiel für bekommen. Und ich hätte lieber im ersten Spielzug meine Einkommen irgendwie selber händisch erhöht, als jetzt über eine Karte beispielsweise dort. Also das war für mich nicht notwendig in diesem Spiel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie per se schlecht sind, aber wo ich jetzt bei Terraforming Mars sagen würde, das spiele ich immer mit Präludium, hätte ich jetzt gesagt, bei Seti kannst du die auch easy rauslassen. Das ist jetzt nicht das, womit ich jetzt jede Partie spielen will.
Ja, und die Organisationen waren für uns auch eher so, ich würde sagen, gemischte Gefühle.
Mhm.
Weil die wir jetzt gespielt haben, waren, die sind alle unterschiedlich, aber sie waren auch alle in der Nützlichkeit unterschiedlich. Beziehungsweise in den, ja, ist natürlich dann immer die Frage, hat sich das vielleicht eben im Spiel nicht so ergeben? Ist man nicht so fokussiert dann auf die Fähigkeit der Organisation gegangen? Aber es hat sich da so ein bisschen, ja, nicht ganz unfair, aber halt unausgeglichen angefühlt.
Findest
Weil ich
du?
Finde, ja, ich finde, in der ersten Partie mit Erweiterung hattest du eine Organisation, die du dauernd nutzen konntest.
Ja.
Und ich habe meine Fähigkeit kein einziges Mal nutzen können.
Du hast dich auch nicht drauf konzentriert.
Ich konnte es nicht nutzen. Die Situation ist nie entstanden, dass ich die nutzen konnte.
Das ist seltsam. Ja, also ich finde, was mir bei den Organisationen ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist, dass sie mir auch nicht stark genug teilweise waren. Also es war häufig so eine freie Aktion, die man dann machen kann, und das wird dann am Ende der Runde resettet. Und dann hast du zum Beispiel die Fähigkeit, dass du ein Dingens mehr auf dem Feld haben darfst bei den Planeten im Orbit. Oder dass du irgendwie schneller forschen kannst, ja, dass du statt 6, 5 brauchst. Aber das sind für mich nicht die asymmetrischen Fähigkeiten, die ich mir jetzt gewünscht hätte, die auch so einen, ich würde sagen, so einen krassen Boost geben können, wie es auch bei Terraforming Mars nachher ist. Also ich fand es auch hier nicht so spannend. Ich erinnere mich bei der einen Organisation, die du gespielt hast, mit diesen Extra-Tokens, die fand ich auch tatsächlich, hat sich die sehr stark angefühlt.
Ja, die war auch sehr gut.
Aber so insgesamt würde ich auch sagen, war mir da auch die Kreativität in der Asymmetrie nicht so immens hoch. Ich finde, auch hier würde ich sagen, ich spiele es dann lieber pur. Ich brauche jetzt nicht die Organisation dazu. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass ich so asymmetrische Fähigkeiten auch nicht immer so ein Riesenfan von bin, schon gar nicht in Eurogames. Und in diesem Fall würde ich auch eher sagen, das kann man reinbringen, aber ich würde es nicht jedes Mal so spielen wollen, auf gar keinen Fall.
Ja, ich bin da auch nicht so ein Fan von. Vor allem, wenn es sich halt, also für mich ist es so ein bisschen unausgeglichen an manchen Stellen. Ich finde, wenn, ja, es ist schwierig mit asymmetrischen Fähigkeiten, mit asymmetrischen Effekten, die man einsetzen kann. Das ist, finde ich, ganz, ganz schwierig, dass das sich wirklich gebalanced anfühlt. Aber wo war das denn? Bei irgendeinem Spiel war das so, dass wir gesagt haben, okay, da ist es zwar asymmetrisch, aber es fühlt sich zu wenig asymmetrisch an. Hier ist es teilweise zu viel asymmetrisch.
Findest du? Ich finde es nicht zu viel. Also ich würde eher sagen, mir ist das teilweise auch zu wenig asymmetrisch. Ich würde auch nicht sagen, dass das nicht gebalanced ist. Vielleicht hatten wir auch einfach Pech, ne? Also das kann man ja auch so früh noch nicht sagen. Aber es hat definitiv so einen, es hat für mich schon zumindest den Gedanken während des Spiels dabei gehabt, was bringen uns die jetzt gerade und wollen wir das überhaupt?
Also ich würde es auch
auf jeden
Fall. Was
hilft das dem Spielgefühl?
Ich würde es auch einfach bevorzugen, ohne das zu spielen.
Und jetzt muss man natürlich sagen, haben wir tatsächlich eine Erweiterung für 30 Euro. Das finde ich eine Stange Geld. Und da ist natürlich die Frage, für wen ist das was? Hätte ich jetzt mit dem Wissen mir die Erweiterung gekauft?
Wahrscheinlich nicht. Nicht für Vielleicht drei Alien-Spezies.
Schon. Doch, ich glaube, ich. Ja, es ist ein teurer
Preis.
Nee,
weil dafür spielen wir es nicht häufig genug.
Ja, ich muss trotzdem sagen, dass ich die. Also, die Preis-Leistung ist hier nur. Also ist schon eher Mittel, würde ich sagen.
Mhm.
Also auch von dem Umfang her finde ich es Mittel, weil ich finde 30 Euro einfach eine Stange Geld für eine Erweiterung.
Wie viel kostet das Grundspiel?
Ich glaube 60. Ne?
Dann ist schon sehr heftig.
Ich finde, es ist ja auch durchaus in Ordnung, wenn man einen Designer quasi ja auch dafür entlohnen möchte, dass er sich nochmal mit dem Spiel sich was Neues ausdenkt. Aber wir hatten es ja auch schon bei Tea Garden, wo ich die Erweiterung auch nicht gut finde. Vielleicht ist Thomas Scholleck einfach nicht dieser Erweiterungs- Mensch für uns, ne, und trifft da unseren Geschmack nicht.
Ja.
Ich finde die More of the Same Sachen aber trotzdem gut. Also ich würde dafür nicht 30 Euro ausgeben wollen, für More of the Same, dafür, dass dann da drei Aliens drin sind. Da stimme ich dir vollkommen zu. Aber wenn man diese Asymmetrie mal ausprobieren will, kann es schon funktionieren. Ja, insgesamt eine Erweiterung, wo ich sagen würde, die bleibt trotzdem, auch wegen der Varianz einfach, auch beim Spiel und weil es einfach nach wie vor ein fantastisches Eurogame ist, was allerdings zu zweit auch nicht so gut funktioniert wie zu dritt oder viert, das muss man auch nochmal erwähnen.
Ja.
Ja, gibt bei uns gemischte Gefühle, tatsächlich. Ja, und wie immer müssen wir natürlich jetzt auch nochmal ein Ladder Climbing Spiel besprechen in unserer Folge, weil Ladder Climbing ist ja einfach ein tolles Genre. Und wir haben euch Nana Toridori mitgebracht. Nana Toridori wurde als Hachi Train entworfen und ist mittlerweile auch tatsächlich letztes Jahr im Deutschen erschienen unter Jungo, zumindest eine Abwandlung. Wenn ich mir die Karten anschaue, ist das nicht das identische Spiel, sondern eher eine Abwandlung, ist aber der gleiche Autor, und zwar Toshiki Arao, und ist bei Arclight Games erschienen, beziehungsweise bei KTBG, also Kids Table Board Games. Und ist ein Ladder Climbing Spiel für 2 bis 6 Personen, 10 bis 20 Minuten Spieldauer, im Familienspielbereich angesiedelt und ab 6 Jahren.
Ja, und es ist ein sehr cooles Spiel, finde ich. Die Karten sind erstmal ganz süß, weil da sind Vögel drauf. Mhm. Wir haben die Karten von 1 bis 7 und am Anfang kriegen wir, ich weiß nicht, wie viele Handkarten wir bekommen.
8 Stück.
Die dürfen wir aber nicht sortieren. Die müssen wir genauso aufnehmen, wie wir sie bekommen haben. Das heißt, sie sind ganz durcheinander auf unserer Hand.
Ähnlich wie bei Scout.
Aber wir drehen die Karten hier nicht um. Wir können dann eben, wie beim Ladder Climbing, eben Karten ausspielen. Wir versuchen immer höher zu gehen. Wir dürfen auch mit einem Paar über eine Einzelkarte drüber gehen. Wir spielen aber keine Straßen, sondern eben ähnlich wie bei P+, was wir ja schon mal besprochen haben, Einzelkarten, Paare, Drillinge und so weiter. So, und jetzt ist das so, wenn ich meine Karten spiele und dann mit der Kombination über die vorherige drüber komme, dann darf ich mich entscheiden, ob ich die Karten aus der vorherigen Kombination abwerfe oder sie auf meine Hand nehme. Und zwar darf ich sie dabei dann einsortieren, wo ich möchte. Das heißt, wenn ich jetzt über ein Zweierpaar drüber gehe, dann kann ich die auf meine Hand nehmen und vielleicht zu einer bereits existierenden 2 dazulegen, um dann möglicherweise später ein Dreierpaar, einen Zweier-Drilling zu spielen zu können.
Das gibt es tatsächlich in Scout ja genauso. Nur hier sind es gleich mehrere Karten auf einmal.
Genau. Und wenn ich passe, weil ich nicht kann oder nicht möchte, dann muss ich vom Stapel eine Karte ziehen und darf mich auch bei dieser entscheiden, ob ich sie einsortieren möchte oder ob ich sie abwerfe. Und so versuche ich natürlich, erstens möglichst Karten so loszuwerden, dass ich mir höhere Kombinationen ermögliche oder dass ich mir passende Karten auf meine Hand nehme, um möglichst lange Kombinationen zu bekommen. Denn wenn ich natürlich 5 Zweier spiele, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass jemand anders drüber kommt. Und es klingt natürlich jetzt sehr, sehr simpel, seine Handkarten loszuwerden. Deswegen geht es hier nicht darum, als erstes seine Handkarten loszuwerden, sondern einfach nur nicht der Letzte zu sein, der noch Handkarten hat. Denn jeder bekommt 2 Lebenspunkte am Anfang des Spiels. Und wenn alle anderen ihre Handkarten loswerden und ich als Einziger noch Karten übrig habe, dann habe ich die Runde verloren und muss so einen Lebenspunkt abgeben. Und am Ende verliert natürlich nur eine einzige Person, nämlich die, die keine Lebenspunkte mehr hat.
Genau, es gibt allerdings auch eine Variante, dass man es mit Punkten spielen kann. Das haben wir aber nicht gespielt, weil ich finde es eher schön, dass man viel gewinnt und einer verliert. Ich finde das
ja,
cool.
Ja, ich finde das gleich das halt aus. Es ist ja recht simpel, seine Handkarten loszuwerden. So in der Theorie. Deswegen ist das eigentlich, finde ich das ganz cool, dass nur der Letzte bestraft wird.
Ja, also ich finde, bei dem Spiel ist es so schön, dass der Gameflow einfach so flüssig ist. Also wir spielen eine Karte aus, dann wird die übertrumpft, die Person kann sich die Sache einordnen und dann geht das ja die ganze Zeit reihum. Und klar gibt es auch Runden, da hat man einfach Pech und kommt nicht so richtig aus dem Pott. Aber häufig ist es einfach so, dass die Kombinationen organisch immer stärker werden, weil man ja immer mehr Karten von der Person vorher aufnehmen kann. Und dadurch sticht man sich immer wieder höher und geht dann plötzlich zum Drilling, zum Vierling, bis dann irgendwann jemand einen Sechsling spielt und die Runde irgendwie gefühlt schon fast zu Ende ist. Das ist super cool. Ich finde den Mechanismus, wie wir unsere Hand manipulieren können, super fluffig, eben durch das Übertrumpfen oder durchs Nachziehen. Es ist natürlich auch ein Glücksaspekt dabei, je nachdem, welche Karte ziehst du dann vom Stapel, passt die bei dir rein oder nicht. Und du hast eine ähnliche Gedanken wie auch bei einem Scout, dass du eben versuchen willst, möglich irgendwie die richtigen Karten nebeneinander zu kriegen. Und vielleicht die und die Karte schon vorher los wirst, damit du dir vielleicht ein paar aufbaust. Und das ist einfach ein super befriedigendes Gefühl. Und ich finde, das ist mit eins der simpelsten Ladder-Climbing-Spiele, die ich bisher gespielt habe. Aber ich würde es trotzdem zu einem der besten zählen. Weil sie einfach so flüssig zu spielen sind und man auch währenddessen locker noch Scherze machen kann, sich untereinander auf den Keks gehen kann, sich unterhalten kann. Da ist alles möglich. Das kannst du auch so mit einem, ich würde es nicht sagen, halben offenen Auge spielen. Also ist jetzt vielleicht auch nicht optimal. Ist jetzt kein Spiel, wo man überhaupt nicht nachdenken muss, aber es ist halt super locker, wenn ihr versteht, was ich meine. Also das kann ich mir zum Beispiel im Sommerurlaub hervorragend vorstellen.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Dann kann man nebenher ein bisschen quatschen, ein bisschen Blödsinn machen. Und wie gesagt, ich finde die Karten auch wirklich süß gestaltet. Für mich ist es ein sehr, sehr simples, fluffiges Ladder-Climbing-Spiel, das man locker aus der Hüfte spielen kann. Man kann es auch, glaube ich, sehr, sehr leicht erklären.
Ja, genau.
Also wir haben es ja recht schnell verstanden. Das war natürlich eins von den vielen Stichspielen, Ladder-Climbing-Spielen an dem Wochenende. Deswegen, ja, irgendwann sind wir ein bisschen durcheinander geraten, als wir es dann am nächsten Tag nochmal spielen wollten. Aber es hat sich gelohnt. Also mir macht es viel Spaß.
Ja, und das ist ein Spiel, wo ich sagen würde, Ladder Climbing Leuten näher zu bringen, die jetzt zum Beispiel nicht in der Zielgruppe Scout wären, dann wäre jetzt ein Nanatoridori perfekt.
Ja.
Also das mit Leuten zu spielen, die noch keine Ladder Climbing Spielerfahrung haben, das ist perfekter Test.
Es macht es natürlich sehr leicht, dass du nur einzelne Karten oder gleiche Karten spielen kannst und keine Straßen damit drin hast. Oder
ja, Scout ist schon sehr anspruchsvoll in dem Bereich und war trotzdem für Spiel des Jahres ja nominiert.
Mhm.
Aber ich finde trotzdem, dass es auch durchaus ja mal simpler werden darf und das Spiel erkläre ich dir in 2 Minuten. Dann spielt man es, dann ist die Optik ja auch noch wirklich toll.
Ja.
Also ich kann in dem Spiel auch nichts Negatives sagen, weil jede Regel auch genau richtig ist. Dieses Aufnehmen der Karten, dieses Nachziehen beim Passen, dass du dann auch nicht komplett raus bist, sondern dass du dann in der nächsten Runde wieder mitspielen darfst. Es ist einfach schön und es ist ein ganz tolles, fluffiges Spielgefühl.
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Also Empfehlung.
Ja, und möchte ich auch vielen neuen Leuten noch beibringen. Also das ist so ein Spiel, wo ich mir denke, das könnten auch viele Leute, die jetzt im Nichtspielerbereich sind,
recht easy lernen.
Ja, ja, und auch Spaß dran haben.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das war Nanatoridori. Nun bleibt uns nur noch, euch eine schöne Woche zu wünschen. Spielt etwas Schönes. Ich weiß gar nicht, wann die Folge jetzt rauskommt. Gibt bestimmt wieder einen Feiertag. Das ist ja aktuell immer.
Das kann gut sein.
Ja, und wir hören uns einfach in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Folge. Und wenn ihr bis dahin uns sagen wollt, was ihr toll findet oder auch nicht so toll findet oder ihr euch beschließt, etwas zu den Spielen zu sagen, die wir hier besprochen haben oder ihr sagt, das Spiel müsst ihr euch aber auch unbedingt dann nochmal anschauen.
Dann schreibt uns gerne.
Genau, über E-Mail oder auch über Instagram, da findet ihr sowieso immer schon montagsabends die Bilder zu den Spielen verlinkt, die wir in der Folge besprechen. Und da die Sachen findet ihr auch in der Beschreibung hier dieser Folge und genauso wie alle Links zu den Spielen, falls ihr nochmal nachschauen wollt. Und bis dahin würde ich sagen, bis zur nächsten Woche.
Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.